Früher war es mal diese fürchterliche Rockmusik, irgendwann war es das böse Internet und in unserer Generation sind es vielleicht die bösen, bösen Computerspiele. Meistens wird ja die Neuerung irgendwie etwas Negatives zugeschrieben. Das kann doch gar nicht gut sein, dass die Jugend so viel Zeit damit verbringt. Aber inwiefern stimmt das denn jetzt für Computerspiele wirklich oder stimmt es doch nicht?
Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weißenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 28. Oktober.
Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.
Wir versuchen heute die Frage zu beantworten, ja, sind denn Computerspiele jetzt gut oder schlecht für die Psyche? Da gab es nämlich jetzt dieses Jahr, so Ende August ungefähr, zwei neue Analysenstudien, die da erschienen sind. Zum einen schauen wir uns an die Analyse der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Rahmen der Befragung Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2023. Und einen genaueren Blick werfen wir auf die Studie Casual Effect of Video Gaming on Mental Wellbeing in Japan 2020 bis 2022. Die erschien im Nature Human Behavior. Und ich lasse unseren Experten gleich mal ein bisschen spoilern, beziehungsweise das wunderbar zusammenfassen. Wir haben gesprochen mit Christian Montag. Er ist Professor für molekulare Psychologie an der Universität in Ulm und forscht unter anderem zu Computerspielsucht und internetbezogenen Störungen. Und er sagte uns, dieses Medium ist sehr komplex und es kommt schnell zu heftigen und kontroversen Diskussionen. In seinen Augen ist es so, dass Computerspiele nicht einfach nur negativ oder positiv sind, sondern es ist wichtig zu schauen, welche Bereiche sind vielleicht eher positiv einzuschätzen und wo sind die Schattenseiten. Ich würde sagen, ich brauche jetzt einen Kaffee für die Schattenseiten und auch die positiven Seiten und dann starten wir. Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen die vergangenen Untersuchungen und Zahlen, Daten dazu angeschaut. Da gab es von der DAK zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen schon mal eine Studie. 2019 war das. Die haben herausgefunden, dass 72,5% der Jugendlichen in Deutschland regelmäßig spielt. Sowas wie Fortnite, FIFA, Minecraft, you name it. Und 15,4% von diesen Spielenden zeigen dann auch ein riskantes oder zumindest pathologisches Spielverhalten. Im gleichen Jahr, 2019, hat die WHO die Störung auch definiert, nämlich Gaming Disorder als Verhaltenssucht, wurde anerkannt. Nach der WHO-Definition ist das dann der Fall, wenn man ein Muster des Computerspielverhaltens hat, was charakterisiert ist durch beeinträchtigte Kontrolle, erhöhte Priorisierung gegenüber anderen Aktivitäten, auch wenn die Konsequenzen negativ sind. Und unser Experte Montag fasste das noch ein bisschen griffiger zusammen. Er sagte, bei einer Gaming Disorder rücken einfach andere Dinge, die sonst wichtig waren und auch sind, auf Dauer komplett in den Hintergrund. Man will das Spielen unter Umständen eigentlich sogar reduzieren, das gelingt aber nicht mehr. Das heißt, Gaming Disorder kann ich dann diagnostizieren, wenn dieses Verhalten, nämlich das viele Spielen, so wichtige Lebensbereiche wie Sozialleben, Familie, Bildung oder Karriere beeinflusst. Negativ. Ist also so ein bisschen so wie bei anderen Süchten ja auch. Und auch wichtig und in dieser Definition noch gar nicht drin, ist aber laut Christian Montag auch die Dauer. Er sagte, wenn diese Kriterien über einen Zeitraum von 12 Monaten beobachtet werden, dann sprechen wir von einer Gaming Disorder. Fakt ist aber auch, und das zeigten Studien in der Vergangenheit auch schon, diese Gaming Disorder betrifft nur eine ziemlich kleine Zahl der Menschen, die wirklich regelmäßig Videospiele spielen. Montag hatte da auch eine Studie parat. In einer unserer Gaming-Studien meinte er, mit über 100.000 Spielenden weltweit haben 2 von 100 das Störungsbild erfüllt. Sprich also 2%. Das ist natürlich wirklich nicht so viel. Und was auch schon nachgewiesen wurde in der Vergangenheit durch andere Studien, ist, Gaming kann einen positiven Effekt haben. Ja, regelmäßiges Spielen verbessert das Sehvermögen, verbessert räumliches Denken. Ich weiß von einer Studie, die in der Chirurgie durchgeführt wurde, dass da durchaus die Feinmechanik, also die Kontrolle der Hände, Feinmotorik da viel besser war. Impulskontrolle wird verbessert und auch dieses Vorurteil, was es ja auch gibt oder lange Zeit gab, gewaltvolle Computerspiele fördern auch selbst aggressives Verhalten. Das konnte nicht nachgewiesen werden. So, jetzt aber zu den zwei neueren Analysen, die wir uns ja anschauen wollen. Zum einen die Analyse der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die hat letztes Jahr, also 7001, wunderschön genau, junge Menschen im Alter von 12 bis 25 befragt. Und 96% der Jugendlichen waren 2023 täglich online. Bei der Altersgruppe ab 18 bis 25 waren es im Grunde genommen fast alle jungen Erwachsenen. Die waren täglich online. Insgesamt, auch keine große Überraschung, aber dann hat man es mal untersucht, ist natürlich die Nutzung von Internet und digitalen Spielen seit 2015 stark angestiegen. Und die Studie wollte auch untersuchen, wie ist es mit Kontrollverlust und Entzugssymptomen bei diesen jungen Menschen. Das wurde mittels Compulsive Internet Use Scale ermittelt, also einem speziellen Fragebogen. Und die Punktzahl bei allen Gruppen von 2011 bis 2023 stieg von circa 10% auf 20% an. Also durchaus deutlich. Allerdings bezog sich das nicht nur auf Spiele, sondern auf Internetnutzung allgemein. Zu dieser Untersuchung sagte uns Christian Montag, er findet das grundsätzlich eine sinnvolle Fragestellung. Wir wissen, dass diese Sorge, die so in der Gesellschaft rumwabert, doch recht ernst zu nehmen ist. A Gaming Disorder ist eine offiziell anerkannte Erkrankung und deswegen will man natürlich auch wissen, wer ist denn davon in Deutschland betroffen und sind junge Menschen davon stärker betroffen? Aber er findet den Fokus auf die Nutzungsdauer nicht mehr ganz so sinnvoll, also auf die tägliche Nutzungsdauer. Er meinte, das ist weniger aussagekräftig, weil sie viele äußere Faktoren und Facetten dieses Gamings außer Acht lässt. Er beschrieb auch, wir gehen eigentlich in der digitalen Wohlbefindensforschung mittlerweile weg davon, pauschal zu fragen, wie viele Stunden spielst du denn online oder hast du überhaupt online verbracht? Natürlich ist jemand süchtig, der viel spielt. Aber auf der anderen Seite muss nicht jede Person süchtig sein, die dann eben viel spielt. So viel zu der ersten Analyse. Und die zweite Studie aus Japan, die hat auch einen ganz interessanten Ansatz gehabt. Wie gesagt, veröffentlicht im Nature Human Behavior. Da ging es viel konkreter um die Auswirkungen von Videospielen auf die psychische Gesundheit. Und die Methodik war, es wurde eine Spielkonsolenlotterie zur Erhebung verwendet. Sprich, es wurden also Spielekonsolen verlost. Und dann wurde untersucht, wie hat sich jetzt dieser Besitz der Konsole auf das Wohlbefinden der Menschen ausgewirkt. Und das fiel dann just auch noch in die Zeit der Corona-Pandemie. Das waren insgesamt fast 100.000 Teilnehmende, also sehr, sehr viele zwischen 10 und 69 Jahren. Nicht so stark der Fokus auf die Jugend gelegt diesmal, sondern eher ganz breit. Und siehe da, wenn die Menschen eine Konsole besaßen, egal wie alt sie waren, steigerte das die Zufriedenheit und die psychische Belastung verringerte sich. Dieser positive Effekt nahm auch zu, je länger die Personen spielten. Allerdings nahm er dann ab 3 Stunden pro Tag Spielzeit wieder ab. Das heißt, also es war schon sehr positiv, auch ein bisschen längeres Spielen, durchaus positiv, aber ab 3 Stunden Dauer, das war dann wieder schlechter. Montag sah in dieser Studie einen Vorteil, weil sie kausale Effekte mit einbezog und auch eben diese gesellschaftliche Vorstellung über das Videospielen dadurch ganz gut widerlegen konnte. Er sagte auch, was hier unterstrichen ist, die Haltung, die häufig in den Medien transportiert wird, dass Computerspiele auf jeden Fall schlecht sind oder sein müssen und die Lebenszufriedenheit reduzieren können, ist ebenso nicht richtig. Aber eine wichtige Limitation zeigte er auch auf. Die Studie hat eben den Suchtfaktor nicht mit erfasst. Da ging es nur ums Wohlbefinden. Und ein Teil derjenigen, die viel spielen, die sei sicher abhängig oder eben dafür gefährdet. Also auch nach genauerer Betrachtung dieser zwei Untersuchungen, es bleibt kompliziert, muss man sagen, in Bezug auf Gaming Disorder. Und unser Experte fasste das nochmal so ein bisschen zusammen. Ja, woran kann ich das denn merken, ob eine Person gefährdet ist oder nicht? Das ist letztendlich so ein bisschen ähnlich wie bei anderen Süchten auch. Dinge wie die eigene Persönlichkeitsstruktur, das heißt, also psychische Belastung und auch Vorerkrankungen sind entscheidend. Der Alltag, äußere Belastung, die ich vielleicht habe. Das Alter, ganz klar, sagt er auch, junge Menschen sind gefährdeter, haben eher Probleme mit Gaming-Konsum und den dann auch einzuschränken. Auch die Art des Spiels, die ich spiele, kann da eher dafür sorgen, dass ich noch mehr reingezogen werde. Aber ganz wichtig auch die Spielmotive. Warum nehme ich eigentlich die Konsole in die Hand und fange an? Ist das, weil ich einen sozialen Anschluss suche, weil ich meine Fähigkeiten verbessern will, weil ich den Wettkampf liebe? Oder ziehe ich mich aus der Realität zurück und betreibe eine Realitätsflucht? Und diese ganzen sozialen Aspekte eben wie Wettbewerb und Wohlbefinden steigern, das ist positiv. Aber dieser Eskapismus, die Realitätsflucht, das ist die Motivation, bei der es dann eben auch kritisch wird. Und Montag fasste zusammen, man muss fairerweise sagen, es ist super schwer, eine Studie aufzulegen, die all diese Facetten, die das Computerspielen mit sich bringt, auch wirklich gut abbildet. Und wenn ihr euch jetzt vornehmt nach dieser Dosis Wissen-Folge, ach, vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen weniger spielen, doch vielleicht die dritte Stunde weglassen, vielleicht nach der zweiten Stunde lieber ausmachen, dann habe ich einen alternativen Medienvorschlag für euch. Schaltet doch unseren Podcast Frau Doktor, übernehmen Sie wieder ein. Die haben nämlich eine neue Folge gemacht. Unsere Chefredakteurin Julia Rotherbe spricht diesmal mit Barbara Zimaczek. Sie ist nicht nur Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin, sie ist auch die Vorständin, die Ehrenamtliche des Vereins PSU Akut e.V. Und der hat eine ganz, ganz wichtige Rolle, geht um die Versorgung psychosozialer Unterstützung für Helfende, also für Menschen auch aus dem Gesundheitssystem nach belastenden Ereignissen. Super, super spannendes und wichtiges Thema. Vielleicht ist das ja eine schöne Alternative zur vierten Stunde Fortnite.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.